Kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr: Umsonst seid ihr verkauft worden, und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Denn so spricht der Herr: Nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremde aufzuhalten, und Assur hat es am Ende bedrückt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr, und ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen. Darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus in ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hass sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels.
Jesaja 52 ist ein Gedicht, ein Poem. Poesie kommt aus dem Griechischen, poiein, tun, machen. Der Dichter ist ein Poet, ein Macher. Was macht er? Er entwirft, auf Lateinisch proizere. Jesaja 52 ist demzufolge ein Projektum, das in und für die Zukunft Vorausgeworfene, ein Entwurf, ein Projekt. Die Geschichte Israels, Katastrophen und Niederlagen. Eingezwängt zwischen den Großmächten Ägypten, Assyrien und Babylonien, das Mittelmeer im Westen, die Wüste im Süden, umzingelt von viel Götterei. Und dann die größte Katastrophe, die babylonische Gefangenschaft, das Exil, Verlust der Heimat, Fremde. Jesaja 52 ist ein Entwurf. Ein Entwurf von Gerechtigkeit, Frieden und Heil inmitten der Trümmer. Wie ist Israel umgegangen mit seinen Trümmern? Der Umgang mit den Trümmern zeigt sich im Umgang mit Gott. Israel hat mit seinem Gott gerungen und gestritten. Das fängt schon ganz früh an. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Erst als Jakob durchhält bis zum Morgen im Streit, erst da erhält er diesen Ehrennamen. Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und du hast gewonnen. Israel der Gottesstreiter. Eine dramatische Beziehung ist das zwischen Yahweh und Israel. Sie, die Mutter Zion, sagt es ihrem Gott ins Gesicht. Am Boden liegen in den Gassen Kind und Greis, meine Mädchen und meine Jungen fielen unter dem Schwert. Du, Atta, du hast sie erschlagen am Tag deines Zorns, schonungslos geschlachtet. Das muss man erst mal fertig bringen, so mit Gott zu reden. Atta, du hast sie erschlagen. Sie klagen dieses Du an und gleichzeitig hängen sie sich an dieses Du. Warum? Weil dieses Du der Macher des Entwurfs ihrer Hoffnung ist. Israel damals im Exil. Lässt sich das übertragen? Ja, Martin Luther hat das gemacht. 1520 hat er eine Streitschrift verfasst, eine der reformatorischen Hauptschriften. Sie trägt den Titel »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche«. Luther meint damals die katholische Kirche. Lässt sich das vielleicht auch aktuell übertragen? Vielleicht sogar auf uns? Kann es sein, dass wir diese Erfahrung auch machen? Kann es sein, dass auch wir ins Exil geraten sind, in die Fremde? Ist da nicht dem einen oder anderen was fremd geworden in der alten Heimat? Hat sich da vielleicht was entfremdet? So mancher spürt, wenn ich über die Freikirche nachdenke, der ich angehöre, der ich vielleicht schon sehr lange angehöre, da ist mir was fremd geworden. So mancher sagt sich vielleicht, wenn man mich früher gefragt hätte, ist das deine geistliche Heimat? Ohne Zögern hätte ich ja gesagt. Heute ist da vielleicht ein Zögern. Wie anders ist das geworden, oder? Wie anders. Als ich Kind war, da hatte unsere Glaubensgemeinschaft, wie man damals noch sagte, 1,5 Millionen Mitglieder ungefähr. Eine kleine Glaubensgemeinschaft, aber meine. Ich war stolz, dazu zu gehören. Und heute? Unsere Kirche im Exil, in der Fremde. Ich zitiere den Präsidenten der Hansa-Vereinigung, Dennis Meyer. Viele leiden an ihrer Kirche. So mancher hat die Türklinke zum Rausgehen schon in der Hand. Andere sind schon gegangen. Warum spreche ich das so offen und deutlich an? Weil ich davon überzeugt bin, die Gedanken und das Empfinden von nicht wenigen muss zur Sprache kommen. Weil wir eins doch, denke ich, alle nicht wollen, dass am Ende ein Auszug zu beobachten ist. Nicht der Auszug aus der Gefangenschaft, der Auszug aus der Gemeinde. Die Gemeinde im Exil. Was meine ich, wenn ich von Exil spreche, von der Fremde, von Entfremdung? 2015 war die jüngste Generalvollversammlung in San Antonio in Texas. Eine Konferenz, die es in sich hatte, die Wellen geschlagen hat. In der Nachbetrachtung in Adventisten heute, in der Ausgabe September 2015, wird das Exil für mich mehr als deutlich. Die Fremde und das Befremden kommen da in drängenden Fragen zum Ausdruck. Ich zitiere: Wohin bewegen wir uns? Was ist aus uns geworden? Was hält uns zusammen? Das sind Fragen, die für mich deutlich machen, wir befinden uns im Exil, in der Fremde, in der Entfremdung unserer Kirche. Es gibt deutliche Symptome. Zu einem in Gesprächen mit Glaubensgeschwistern. Ich war in einer Gemeinde zur Predigt, anschließend gab es dann noch Potluck. Und dann hat mich eine Schwester beiseite genommen. Was sie mir gesagt hat, das hat mich tief berührt. Das hat mich beunruhigt. Da hat man diese Not gespürt, wie ein Hilfeschrei war das. Ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Ein alter Bruder, 86, der sagte mir mit Blick auf San Antonio: Ich weiß nicht, ob das noch meine Gemeinde ist, aber wahrscheinlich wird es für die paar Jahre noch reichen, die ich noch zu leben habe. Wahrscheinlich wird es für die paar Jahre noch reichen. Symptome der Entfremdung. Solche Symptome zeigen sich auch in Form von Veröffentlichungen. Im Jahr 2017 sind zwei Bücher erschienen. Das eine von Rainer Brunsma, Gehen oder Bleiben. Untertitel: Ein Buch für Adventisten, die mit Zweifeln ringen. Gehen oder bleiben? Bruder Brunsma war Präsident unserer Freikirche in den Niederlanden und Luxemburg, in Belgien und Luxemburg, in den Niederlanden auch, und Generalsekretär der Transeuropäischen Division. Der Mann weiß, wovon er redet. Ich habe ihn als sehr besonnen kennengelernt. Gehen oder bleiben? Und dann das Buch von William Johnson, 24 Jahre lang Herausgeber von Adventist Review, unserem Mitteilungsblatt auf Englisch. Auch da steckt das Befremden schon im Titel: Ist das noch meine Kirche? Da geht es zum einen um das Befremden im Umgang miteinander, Befremden aber auch inhaltlich. Zitat: San Antonio war ein historischer Wendepunkt in der Geschichte der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Diese Vollversammlung hat Verwerfungen und Brüche aufgezeigt und vertieft. Die adventistische Welt ist tief gespalten. Es bilden sich gerade zwei adventistische Kirchen. Meine Lieben, wie gehen wir um mit unseren Trümmern? Vielleicht mag der eine oder andere jetzt sagen: Ist doch alles nicht so schlimm, eine kleine Delle vielleicht, aber doch keine komplette Wende, keine Exilserfahrung. Ist das eine gute Medizin? Verharmlosung? Bisher, es kommt mir vor wie so ein Topf mit kochendem Wasser. Da brodelt es, da steigt Wasserdampf hoch, und dann schnell den Deckel drauf und zuhalten. Unser Text sagt entschieden Nein zur Verharmlosung. Wach auf, wach auf. Ein Weckruf am Ende des 6. Jahrhunderts an die Adresse von Jerusalem. Wach auf, wach auf, ein Weckruf an uns. Eine andere Art der Verharmlosung, Also wenn ihr so wollt, die Deckelvariante in einer, also die Deckelstrategie in einer anderen Variante. Wach auf, das meint zurück zu den alten Mustern, zurück zu den alten Vorstellungen, zurück zu den alten Konzepten. Nein. Aufwachen, aufstehen und auferstehen sind Begriffe, die eins meinen. Radikalste Überprüfung. Was bedeutet es denn, wenn unsere Kirche aufwachen soll? Aus welchen Träumen soll sie aufwachen? Welche notwendigen, also die notwendenden Enttäuschungen stehen an oder sind bereits überfällig? Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dieses berühmte Kirchenlied bezieht sich auf das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen und genau auf unseren Text. Ich weiß nicht, aber vielleicht würden wir die letzte Strophe am liebsten zuerst singen, die mit dem Gloria. Aber davor muss die Stadt aufstehen, muss ihren Staub abschütteln, muss die Fesseln vom Hals nehmen, muss ihre Gefangenschaft beenden. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses. Welchen Staub, welchen Ballast müssen wir abwerfen? Welche Fesseln vom Hals lösen, damit wir wieder frei atmen können, uns frei entfalten können? Ich denke, jede Kirche, Freikirche, Glaubensgemeinschaft hat ihren eigenen Staub. Ich denke zum Beispiel an die Theologie der Angst. Früher hat es die gegeben, in Teilen hat sie bis heute überlebt. Staub, da denke ich auch an die alten Auslegungsmuster, die die Feindbilder in uns wachhalten. In einem Referat im Jahr 2011 hat Dr. Träder das so charakterisiert. Wenn ich die adventistische Literatur richtig einordne, bewegen wir uns zum Beispiel in der Auslegung der prophetisch-apokalyptischen Texte der Bibel noch im vorvorigen Jahrhundert. Es muss doch erlaubt sein zu fragen, ob die bislang geübte Praxis der Auslegung die allein mögliche ist oder ob die völlig veränderte Weltlage nicht einen neuen Ansatz erfordert und auch rechtfertigt. Der Staub der fundamentalistischen Lesart der Bibel, der Stolz darauf, die Bibel wörtlich zu verstehen und dabei über jede historische Einordnung der Texte hinwegzurumpeln. Die Fesseln des Gefangenseins in der Exklusivität, in der hässlich selbstgehäkelten Einzigartigkeit. Das Gefangensein in dieser einen und alleingültigen Auslegungstradition, die keine Alternativen zulässt. Sich für einzigartig zu halten, befremdet wahrscheinlich nicht nur mich, es entfremdet, es macht einsam. Ein weiteres brennendes Thema. Die Ordination von Frauen. Dieser Tage saß ich mit einer Arbeitskollegin mittags zusammen, wir unterhielten uns so über den Glauben. Und dann kam von ihr die Frage, sag mal, gibt es bei euch mehr Pastoren oder sind die Pastorinnen in der Überzahl? Da bin ich so ins Grübeln gekommen. Was sagst du jetzt? Wie formuliere ich das? Ich konnte doch schlecht sagen, das ist eine gute Frage, die nächste bitte. Oder sollte ich sagen, mit Frauen haben wir es nicht so? Zum Glück kannte sie die Pyramide nicht. Kennt ihr die Pyramide? Nein? Werde ich euch die erklären. Vor Jahren machte sich ein adventistischer Professor der Andrews-Universität daran, biblische Argumente gegen die Einsegnung von Frauen zu finden. Die Veranschaulichung seiner Ergebnisse, eine Pyramide. Die angeblich gottgewollte Ordnung von Autoritätsebenen. Gibt vier Ebenen. Ganz oben in der Spitze Gott. Das ist okay. Darunter Jesus Christus. Darunter alle anderen Männer. Und dann bleibt nur noch eine Ebene übrig. Für den Rest. Ja? Frauen. Meine Lieben, ich habe eine Stauballergie. Bei diesem Ergebnis, da kriege ich heftigste Allergiereaktionen. Schüttle den Staub von dir ab. Mach dich los von den Fesseln deines Halses. Was sind die Fesseln, die zu lösen sind? Es ist die Rückkehr zur Isolation, wenn etwa Ted Wilson dazu ermahnt, bloß keine theologischen Bücher zu lesen, die von Nicht-Adventisten geschrieben sind. Wenn ich das je beherzigt hätte, hätte ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr als 3 Predigten geschrieben. Ich nenne weitere Stichpunkte: Konformitätsausschluss, Disziplinarmaßnahmen. Sind das keine Fesseln? Ein anderes Feld, das Amtsverständnis. Paulus macht das in 2. Korinther 1, Vers 24 so deutlich. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Nicht Herren über euren Glauben, Mitarbeiter eurer Freude. Gott allein gebührt die Ehre, ihm allein und nicht den Kirchenvertretern. Wenn das Herrentum aufhört, dann hört das Überstülpen der Wahrheit auf. So mancher hat sich vielleicht im Gestrüpp der Randfragen verheddert. Dass man fragt, ist die Hauptsache noch die Hauptsache? Wenn die Herrentümelei aufhört, dann roden wir dieses Gestrüpp. Wenn das Herrentum aufhört, braucht niemand mehr seine Lebenswirklichkeit zu verschweigen, aus Angst, nicht ins Gemeinderaster zu passen. Ist noch nicht lange her, da hat sich mir ein Glaubensbruder anvertraut. Er verschweigt seine Lebenswirklichkeit seit vielen Jahren, aus Angst, dann nicht mehr dazu gehören zu dürfen. Ihn beschäftigt die Frage, ist das noch meine Kirche? Was ist notwendig, wenn wir der Gefangenschaft entkommen wollen? Babylon damals war spitze in 2 Sachen. Bürokratie und ins Bild gegossene Macht. Gemeinde soll anders sein. Gemeinde lebt von unten. Ich frage euch, was ist euer Projektum, euer Entwurf, euer Projekt? Eine offene Gemeinde, in der Vielfalt großgeschrieben wird. Eine menschennahe, eine Gemeinde, die sich engagiert in der Gesellschaft. Eine Gemeinde, die den Schöpfer Gott ehrt und unverbrüchlich an seiner Schöpfung festhält, statt sich mit dem Errechnen von irgendwelchen Zeitpunkten aufzuhalten. Ein Missionsverständnis, das sich nicht auf Mitgliederzahlen konzentriert, sondern darauf, das Heil Gottes deutlich zu machen, zusammen mit anderen Christen. Die Erlösung in den Vordergrund stellen. Auf diesem Hauptgleis bleiben und nicht dauernd auf liebgewordene Nebengleise abbiegen. Weiter heißt es in unserem Text: Umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Das Exil, die Suche nach dem Ende der Wüste, legt die Kernwahrheit frei. Was im Leben bei uns Einzelnen, aber auch im Leben der Gemeinde wirklich zählt, ist nicht mit Geld zu bezahlen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König. Freude, Friede, Rettung, Shalom. Wo verkündigen wir? Auf den Bergen, auf der Parkbank, in Gremien und Ausschüssen Friede, Freude, Heil, Shalom? Der hebräische Text spricht von einem Freudenboten, der Tov verkündet. Was ist Tov? Das Gute, das, was uns gut tut. Was tut uns gut? Persönlich, uns als Gemeinde? Tov, das Gute und das Schöne. Wo lässt sich Tov finden? Das Schöne, die Schönheit des Adventismus mitten im Staub. Wo wir der Wüste entkommen, dem Exil, wo Gelassenheit einkehrt und Lachen, da ist Tov. Aber die erste Schönheit, die uns begegnet auf dem Weg aus dem Exil, das ist der Trost. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Oder auch in Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Nachamu, nachamu, ami. Im letzten Kapitel des Jesaja-Buches wird Gott selbst als tröstende Mutter vorgestellt. Wie einen Mann, nicht ein Kind, ich, wie einen Mann seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Jahwe tröstet. Schenkt dir wohlwollende Aufmerksamkeit. Was hier nicht gemeint ist, vertrösten. Ja, so heile, heile Gänschen, bisschen pusten, alles wieder gut. Nein, wenn Gott dich tröstet wie eine Mutter, dann nimmt sie dich ernst. Deine Niederlagen, deine Verwundungen, deine Schicksalsschläge, an denen du leidest. Wisst ihr, ich habe das selber erlebt. Gott tröstet. Da habe ich in einer Gemeinde eine Predigt gehalten, habe eine biblische Geschichte anders gelesen als üblich und nach der Predigt haben sie mir denn den Glauben abgesprochen und die Folge waren 10 Jahre Predigtverbot. Da hat mich Gott getröstet. Kurz darauf saß ich in einem Gottesdienst, Predigt zu Römer 8. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Angst und Verfolgung nicht, Tod und Leben nicht, Mächte und Gewalten nicht. Und dann sagte der Prediger, und auch die Gemeinde nicht. Ich habe da gesessen, die Sonne schien durchs Fenster genau auf meinen Platz und ich hatte das Gefühl, da hüllt mich jemand ein in eine warme Decke. Gott tröstet. Gott tröstet die, die in und unter ihrer Gemeinde leiden, die am Rand stehen und die, die die Türklinke schon runtergedrückt haben. Ich schließe mit der Frage von Rainer Brunsma, gehen oder bleiben? Unser Text gibt eine eindeutige Antwort in Vers 11. Geht, heißt es da. Am Ende von Jesaja 52 steht der Auszug aus Babylon, heraus aus der babylonischen Gefangenschaft. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hass sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Anders als beim ersten Auszug aus Ägypten müssen sich die Israeliten nicht mehr beeilen. Gibt keinen Pharao mehr, der hinter ihnen her ist. Auch kein Wechsel der Feuer- und Wolkensäule von vorne nach hinten. Jetzt ist Gott Vorhut und Nachhut. Jesaja 52, ein Projekt. Wurde es umgesetzt? Nicht von allen, weil sie nicht wollten. Nach Jahrzehnten des Exils war ein Großteil in Babel geblieben. Freiheit ist anstrengend. Kann man nicht besser in geordneter Abhängigkeit leben, als den ungewissen Weg in die Freiheit anzutreten? Werden wir diesen Entwurf umsetzen? Werden wir dieses Projekt zum Abschluss bringen? Wer glaubt, schon angekommen zu sein, der hinterfragt nicht kritisch. Wer glaubt, schon angekommen zu sein, macht sich nicht auf. Ich glaube, die größte Gefahr für unsere Freikirche ist nicht der Irrtum. Die größte Gefahr ist das Nicht-Gehen-Wollen, der verweigerte Aufbruch. Macht euch nicht zu Sklaven einer angeblich besseren Vergangenheit. Geht mutig voran, wagt neue Schritte, geht auch neue unkonventionelle Wege. Warum die Angst vor dem Neuen, wo er doch sagt, ich gehe vor euch her, ich, der Gott Israels, bin eure Nachhut. Veränderungen sind möglich. Geht hinaus in das Land, wo der Staub abgeschüttelt und die Fesseln gelöst sind. Geht hinaus in das Land, wo wir wieder Heimat haben. Und jetzt kommt ein Satz, den bitte niemand überhören sollte. Geht hinaus aus dem Exil, nicht aus der Gemeinde. Lasst uns mündige Glaubensgeschwister sein, die gehen, die mitgestalten, die mitdenken, die den Aufbruch wagen. Und lasst uns mündige Gemeindeglieder sein, die bleiben, weil sie von ganzem Herzen Siebenten-Tags-Adventisten sind. Gehen oder bleiben? Mit Gott lasst uns gehen, um zu bleiben. Mit Gott lasst uns gehen, um zu bleiben. Amen.